Peter Hies und Christian Lunze. Blut auf den Schienen. Die großen Verbrechen der Eisenbahngeschichte. Gesprochen von Klaus Fester. Scotland Yard und die Superhirne. Ronny Bix und der große Postzugraub.
Fest steht, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen unzulänglich waren.
Reginald Bevans, britischer Postminister.
7. August 1963, kurz vor 19 Uhr. Der Postzug der Royal Mail, der soeben die Glasgow Central Station verlassen hatte, war, wie jedes Jahr am Mittwoch nach dem Bank Holiday Monday, der größte Geldtransport Englands. Zehntausende englische Touristen hatten auch in diesem Jahr wieder den Feiertag für einen Kurzurlaub genutzt und ihr Geld im Norden der Insel ausgegeben. Englische Geldscheine waren in Schottland, das damals noch eigene Banknoten druckte, zwar als Zahlungsmittel gültig, wurden aber von den dortigen Banken nicht gehandelt und daher täglich nach London zurückbefördert. Diesmal war das verlängerte Wochenende besonders ertragreich gewesen und das mobile Postamt hatte mehr als 2 Millionen Pfund zu befördern. Etwa 70 Sortierer hatten das Geld und die restliche Post in den 12 Waggons des Zuges verstaut und sich dann selbst eingeschlossen. 5 Beamte befanden sich im Waggon für Wertsachen, High-Value-Coach, dem zweiten hinter der Lokomotive, bei der es sich übrigens um eine der neuesten Versuchsmaschinen handelte. Eine 1B-Diesellok mit 2000 PS. Ansonsten wurde jedoch alles genauso gehandhabt wie immer. Ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen. Jeder, der sich dafür interessierte, konnte relativ mühelos herausfinden, wann das große Geld auf den Schienen unterwegs war. Während der 650 Kilometer langen Fahrt nach London trennten die Männer in den hinteren Waggons Geldsäcke sowie Wertpoststücke vom Rest der Post und gaben sie nach vorne durch. Dort wurde das wertvolle Gut in Holzregalen verstaut, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren. Auf dieser Fahrt allerdings waren derart viele Säcke voller 5- und 10-Pfund-Noten in die englische Hauptstadt unterwegs, dass 60 davon auf dem Boden gestapelt werden mussten. Damals gab es nur wenige Engländer, die in ihrem Leben 2 5-Pfund-Noten gleichzeitig in der Hand gehalten hatten. Eigentlich hätte der gigantische Betrag in einem der 3 Hochsicherheitswaggons der Royal Mail transportiert werden sollen. Aber diese waren alle in Reparatur. Immerhin gab es die mobilen Postämter seit nunmehr 125 Jahren und es hatte nie auch nur einen versuchten Überfall auf diese ehrwürdige Institution gegeben. Bereits einen Tag zuvor, am Dienstag, waren die ersten Mitglieder einer ganz speziellen Gruppe auf einem Bauernhof in Buckinghamshire, der erst kürzlich den Besitzer gewechselt hatte, eingetroffen. Bis zum Abend hatten sich insgesamt 16 Männer auf der Leatherslade Farm versammelt. Sie aßen, tranken Tee, spielten Karten und Monopoly und warteten auf den Startschuss zum größten Zugraub, den es je gegeben hatte. Schließlich erhielten sie telefonisch Nachricht von einem Informanten innerhalb der englischen Post, der später nur als Ulsterman bezeichnet und nie gefasst wurde. Der Zug würde mittwochabends aus Glasgow abfahren und einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag mitführen. Der Tag verging mit nervösem und langweiligem Abwarten. Erst nach Mitternacht machten sich die Männer in 2 Land Rovern und einem Lastwagen auf den Weg. Sie trugen Armeeuniformen und führten gefälschte Papiere mit, um ihre Anwesenheit in dieser ländlichen Gegend gegebenenfalls mit einem Nachtmanöver zu rechtfertigen. Nach 50 Minuten erreichten die Fahrzeuge die Baldigo Bridge, etwa 60 Kilometer vor London, nahe der Station Chaddington, wo die Bahngleise eine ruhige Landstraße überquerten. Dort parkten sie den Lastwagen in einer strategisch günstigen Position, streiften Bahnarbeiter-Overalls über ihre Uniformen, steckten Walkie-Talkies ein und begannen, ihren bis in die kleinste Einzelheit ausgetüftelten Plan in die Tat umzusetzen. Das Signallicht an der Bahnüberfahrt Sears Crossing wurde so manipuliert, dass der Elektrikexperte der Bande es binnen weniger Sekunden von grün auf rot umschalten konnte. 2 der Männer durchtrennten die Telefonleitungen neben den Gleisen und bei 2 nahegelegenen Bauernhöfen. Einer stellte sich einige Kilometer nördlich auf, um seine Kollegen vom bevorstehenden Eintreffen des Zuges zu verständigen. Kurz nach 3 Uhr früh, nach 1,5 Stunden Wartezeit, während der etliche andere Züge die Stelle passiert hatten, kam endlich der Funkspruch. Der Postzug war im Anrollen. Die Diesellok kam programmgemäß bei Sears Crossing zum Stehen. Jack Mills, der 57-jährige Lokführer, fand das rote Signal keineswegs ungewöhnlich. Verzögerungen wie diese waren auf einer derart vielbefahrenen Bahnlinie nichts Besonderes.
»An dem Stellwerk dort vorne muss ein Telefon sein«, sagte er zu seinem Beifahrer David Whitby.
»Frag doch mal, wie lange wir hier aufgehalten werden.« Whitby stieg aus, ging zu dem Signalmast und stellte fest, dass die Leitung tot war. Bei näherem Hinsehen entdeckte er, dass die Telefonkabel feinsäuberlich durchgeschnitten worden waren.
»Jack, jemand hat die Kabel gekappt«,
rief er und machte sich eilig auf den Weg zurück zur Lok. Plötzlich entdeckte er neben den Gleisen einen Mann in Bahnarbeiterkleidung, der eine Signalflagge in der Hand hielt und ihn zu sich winkte. Als Whitby merkte, dass der Mann mit einer Wollmütze maskiert war, war es bereits zu spät. Der Posträuber versetzte ihm einen Stoß, sodass er die Böschung herunterfiel, wo bereits zwei andere Banditen warteten und ihm Handschellen anlegten.
»Ein Laut und du bist tot«,
zischte einer der Männer. Whitby entschloss sich zu kooperieren.
»In Ordnung, Kumpel. Ich bin auf eurer Seite.«
Währenddessen waren zwei weitere Maskierte auf die Lokomotive geklettert. Lokführer Mills leistete zwar heldenhaft Widerstand, hatte gegen seine mit Knüppeln bewaffneten Angreifer jedoch keine Chance. Nach einigen Schlägen auf den Kopf ging er in die Knie. Whitby und Mills wurden in den Gang gebracht, der vom Führerstand zum Maschinenraum der Lokomotive führte, wo sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen mussten. In der Zwischenzeit hatten zwei weitere Bandenmitglieder die Lok und die ersten beiden Waggons vom Rest des Zuges abgekoppelt. Bisher war alles streng nach Plan gelaufen, doch jetzt passierte etwas Unvorhergesehenes. Der pensionierte Bahnbeamte, den die Zugräuber mitgebracht hatten, um ihre Beute den Rest des Weges zur Bredigo Bridge zu befördern, konnte mit der neuartigen Diesellok nicht umgehen.
»Holt den Fahrer!« schrie einer der Männer wütend,
und der blutüberströmte Jack Mills wurde in den Führerstand gebracht.
»Fahr ganz langsam los«,
sagte einer der Maskierten zu ihm.
»Wenn ich Halt sage, bleibst du sofort stehen, sonst kriegst du noch ein paar.«
Mills gehorchte und fuhr die Lok mit den zwei Waggons bis zu den von den Gangstern angebrachten weißen Markierungen bei der Brücke. Dann wurde er wieder gefesselt und er und Whitby wurden aufgefordert, sich neben die Gleise ins Gras zu legen. Als die restlichen Waggons des Zuges zum Stehen gekommen waren, machten sich mehrere Männer daran, den High-Value-Coach zu stürmen. Bis jetzt hatte der an nicht fahrplanmäßige Stopps gewöhnte Chefsortierer Frank Dewhurst keinen Verdacht geschöpft. Doch als ein Seitenfenster seines Waggons eingeschlagen wurde, rief er sofort »Überfall!« und machte sich daran, das Fenster mit zwei Postsäcken zu verstopfen. Die Versuche seiner Untergebenen, die Verbindungstür zum nächsten Waggon zu sichern, waren jedoch vergebens. Als einer der Zugräuber die Tür mit einer Axt eingeschlagen hatte und kurz darauf mehrere Angreifer mit Brechstangen und Totschlägern bewaffnet im Wertsachenwaggon standen, leisteten die Postbeamten keinen Widerstand.
»Pass auf«, sagte einer der Maskierten zu Dewhurst. »Ihr bleibt alle schön brav hier auf dem Boden liegen, und zwar eine halbe Stunde lang, nachdem wir fort sind. Wir lassen jemanden zurück, der euch bewacht.«
Der Chefsortierer nickte und ergab sich in sein Schicksal. Der Rest des Überfalls verlief problemlos. Die Vorhängeschlösser wurden aufgebrochen, die Geldsäcke aus dem Waggon geschafft und in Windeseile über eine Menschenkette zum Lastwagen befördert. Nur 40 Minuten nach dem Anhalten des Zuges legten die 16 Männer ihre Overalls ab, bestiegen ihre Fahrzeuge und verschwanden in der nächtlichen Landschaft. Es dauerte weitere 10 Minuten, bis Dewhurst sich aufzustehen getraute und zwei seiner Sortierer damit beauftragte, die Behörden zu verständigen. Erste Schätzungen des aus dem Urlaub zurückgerufenen Postministers Reginald Bevins sowie Scotland Yards beliefen sich auf einen abhandengekommenen Betrag von etwas mehr als 1 Million Pfund. Erst am 9. August konnten die 8 betroffenen Banken, von denen eine dummerweise nicht versichert war, mit genauen Zahlen dienen. Die Posträuber hatten die gigantische Summe von 2.631.000 Pfund nach heutigem Wert etwa 71 Millionen Euro erbeutet. Die Post, zwei Versicherungen und eine der Banken setzten daraufhin eine ebenso ungewöhnlich hohe Belohnung von 260.000 Pfund für die Ergreifung der Täter aus. Sie hörten eine Hörprobe aus Blut auf den Schienen. Die großen Verbrechen der Eisenbahngeschichte. Von Peter Hies und Christian Lunzer. Copyright 2020 Karl Überreuter Verlag sowie Peter Hies und Christian Lunzer. Copyright der Audiofassung 2025 CC Live München. Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de.